Ciao, schöne!
Hallo und willkommen zurück zu den schönen Ecken und zum dritten Teil der Spanien-Rundreise, bei der Cornelis und Sven, also ich, uns Reiseberichte im Telegram-Stil zuschicken. Bevor ich euch nun zu Cornelis in die spanische Idylle von Montenegro de la Kamillentee-Dingsbums entlasse, eine kleine Bitte. Für kleine Podcast-Projekte wie uns wird es immer wichtiger, auf Plattformen wie Apple Podcasts Sichtbarkeit zu erlangen, da beim heutigen Überangebot an Podcasts vieles in der Versenkung zu verschwinden droht. Daher ein kurzer Appell. Nehmt euch doch bitte 2 Minuten eurer Zeit für eine Bewertung bei Apple Podcasts oder, wenn ihr schon so lieb wart, 5 Minuten, um eure Sterne auch mit einem kleinen Text zu verzieren. Wir sind euch sehr dankbar dafür. Wie immer der Hinweis, Fotos zur Folge findet ihr direkt in eurer Podcast-App, wenn sie Kapitelmarken richtig unterstützt, oder auf schöne-ecken.de. So, und nun ab nach Spanien.
Kapitel 9. Von Curiero nach Corfino. Verblüffende Architektur.
Ich wollte nochmal anknüpfen bei dem Thema Natur. Ich fand es interessant, dass du gesagt hast, dass wir so Schwierigkeiten haben, über eine Natur zu sprechen, weil es da keinen Baumeister gibt. Habe ich tatsächlich sogar darüber nachgedacht. Mein Problem war ja irgendwie immer, dass ich das schwierig finde, wunderschöne Gegenden zu beschreiben. Aber du hast halt vollkommen recht. Irgendwie ist Natur einerseits so komplex und so, wenn man so will, abstrakt, dass es im Podcast ganz schwer ist, dafür Worte zu finden, und auch Fotos helfen nur wenig, das darzustellen. Ja, und andererseits ist es eben nicht menschengemacht und damit auch viel schwerer, die Geschichte oder irgendwie die Entstehung des Ganzen zu beschreiben auf eine Art und Weise. Trotzdem habe ich ein paar Sachen mitgebracht. Die letzten Tage waren ziemlich voll, ziemlich krass und verrückt, und da hat eben auch Natur eine Rolle gespielt. Ich habe verschiedene Landschaften besucht. Die erste, die ich kurz benennen will, dazu gibt es auch Fotos für dich und für euch im Podcatcher, beziehungsweise für dich in der Dropbox. Das ist die Landschaft Las Medulas oder Medulas. Das liegt in Castilien-León, so im Nordwesten irgendwo, nicht so ganz weit weg von Portugal. Im Norden eben von Spanien. Und das ist, ich weiß gar nicht, ob das so bekannt ist. Es ist zwar UNESCO-Welterbe, Weltkulturerbe, aber ich habe es erst bei meinen Recherchen in den letzten Jahren entdeckt. Und zwar handelt es sich da um eine ehemalige römische, sogar schon Goldmine. Und die Technik, die damals verwendet wurde, ist eine ganz interessante, denn es ist ein gewissermaßen Durchlöchern der Berge. Und später ist überschwemmt mit großen Mengen Wassers. Also man hat irgendwie sehr viel gebuddelt und sehr viel Wasser hineingespült, und dann hat man damit angeblich die Hügel buchstäblich abgetragen. Insofern habe ich mich eben fast schon falsch ausgedrückt, denn diese Landschaft ist eben gerade auch menschengemacht und nicht durch Natur entstanden, obwohl sie auf den ersten Blick aussieht wie ja, die üblichen bildschirmschoner Landschaften von Naturphänomenen, die man vielleicht von seinem Apple TV oder anderen Fernsehgeräten kennt. Man muss sich das vorstellen wie so goldige, rötliche Hügelchen, bewachsen mit ganz viel Kastanienwald, die so ja, herausstrecken. Schaut euch die Bilder an, ne? Da wird es wieder schwierig mit dem Beschreiben von Natur, die sehr, sehr, sehr plastisch in der Gegend herumliegen. Was ich ganz interessant finde, dass es dazu sogar auch schon Niederschriften aus der römischen Zeit gibt, wenn man so will, Wikipedia aus dem Jahre, wann war das, 33 oder 70? Naja, auf jeden Fall vor 2000 Jahren. Da beschreibt das Plinius der Ältere, die dritte Art Gold zu fördern, übersteigt das Werk von Giganten. Die Berge werden mit Gängen und Stollen im Licht von Lampen ausgehöhlt. Monatelang sehen die Bergleute keine Sonne. Plötzlich stürzen die Spalten ein und verschütten die Arbeiter, sodass es weniger gewagt erscheint, Perlen und Purpurschnecken aus der Tiefe des Meeres zu holen. Wie gefährlich haben wir die Erde gemacht? Also allein der letzte Satz, wie gefährlich haben wir die Erde gemacht, mit Bezug zu einer Mine, ist schon irgendwie interessant und auch beeindruckend, ein bisschen nachdenklich machen, wenn man sich die heutigen Minen anschaut. Ich bin noch an ein paar anderen Minen vorbeigefahren, wo ganze Berge abgetragen werden und ja, auch der Umwelt so einiges angetan wird. Ja, schaut euch die Bilder mal an von Las Medulas. Ist auch wirklich sehr, sehr empfehlenswert. Theoretisch hätte man da auch viel wandern können. Ich habe nicht ganz die Zeit dafür gehabt, denn ich wollte noch weiter. Am gleichen Tag habe ich mir noch die Gegend Ribera Sacra angeguckt, die anscheinend so unbekannt ist, dass es dazu keinen englischen und keinen deutschen Wikipedia-Artikel gibt. Das Verrückte ist, und ich bin dafür nur wenige Kilometer gefahren, auf einmal sieht Spanien aus wie Norwegen. Da hast du eine Art von, ich will nicht sagen Fjord, letztlich sind es natürlich, wie sagt man so schön, Schluchten, Canyon, auch auf Spanisch Canyon. Da schlängelt sich in der Gegend bei Lugo ja mehrere Flüsse, der oder die Cabe, Sil und Mino durch sehr felsiges Gebiet, auch ein Weinbaugebiet. Auch da lege ich Fotos bei. Wunderschön und eine ganz, ganz verrückte Landschaft, von der man nicht glauben würde, dass sie quasi um die Ecke zu finden ist. Ist auch UNESCO-Welterbe seit 2019. Genau, bin ich ein bisschen rumgefahren, habe ein paar Mal von bestimmten Aussichtspunkten draufgeschaut. Ist echt eine schöne Sache und alles so ein bisschen die eher unbekannte Ecke von Spanien, die sich wirklich zu erkunden lohnt. Und ein drittes Naturphänomen, wo ich so ein bisschen ja bei der Recherche nicht aufgepasst habe, das ist Las Catedrales oder As Catedrais Beach. Das ist ein Strand im Norden von Spanien in Asturien. Und da gibt es ja Felsen am Meer, die in meiner übrigens von automatischen Übersetzer erzeugten Besetzung als launige Felslandschaft beschrieben wird, also die ins Meer hineinragt und durch Unterspülung sowas wie kathedralenartige Formationen ergibt. Durch Ebbe und Flut gibt es halt sehr verschiedene Eindrücke. Bei Ebbe ist es möglich, am Strand entlang zu laufen und durch diese Felskathedralen zu laufen. Da habe ich jetzt keine Bilder, weil ich war doof. Ich bin bei Flut hingefahren, komplette Flut. Das sieht zwar noch ganz schick aus, aber das eigentliche Phänomen, unten am Strand entlang zu laufen und diese ja total zerklüfteten Formationen zu sehen, ja, das ist mir zeitlich leider auch nicht gelungen. Da gibt es dann Fotos, freie Fotos aus dem Netz, die ihr euch anschauen könnt. Ist aber eine sehr spannende Sache, die auch sehr zu empfehlen ist. Übrigens auch eine Gegend, nicht exakt an der Stelle, glaube ich, aber doch im Norden von Spaniens, wo Game of Thrones gedreht wurde. Und dadurch erinnern diese Felsen und die geologischen Formationen doch durchaus an einige Szenen aus der Serie, weil es entsprechend die asturische oder galizische Küste in Spanien ist, die da eben hergehalten hat. Ja, drei ziemlich beeindruckende Orte. Von mir sehr unzureichend beschrieben, fürchte ich. Vielleicht kannst du ja noch ein paar Dinge ergänzen. Ansonsten muss man sich hier die Bilder anschauen oder eigentlich vorbeikommen. So viel noch als Ergänzung zum Thema Natur.
Ja, guten Morgen. Es ist bei mir wieder mal früher Morgen. Meine Stimme ist mal ähnlich durcheinander wie die von Cornelis. Das ist immer so ein Leidwesen von Podcasts oder Podcastern. Entschuldigen wir uns mit unserem Stimmapparat für. Kurze Antwort von mir zu diesem Teil. Ich bin sprachlos. Also ich habe ja schon auf der Tour mit dir, Cornelis, viele schöne Bereiche von Spanien gesehen. Und ich finde es immer noch faszinierend, wenn dann nochmal weitere Landschaftsbilder on top kommen. Also ich glaube, Spanien gehört für mich mit allem, was ich bisher gesehen habe, zumindest in meiner Wahrnehmung, zu einem der abwechslungsreichsten Gebiete Europas. Und für mich ist das immer noch so sehnsuchtserzeugend, einfach weil ich da Landstriche wiedererkenne, die ich so auch in den für mich immer noch als das abwechslungsreichste Land der Welt in meiner Wahrnehmung, weil es einfach groß ist, wiedererkenne, nämlich den USA. Also insbesondere hier den Bereich, den du jetzt gerade beschrieben hast mit Las Catedrales oder wie man das ausspricht auf Spanisch. Das sieht original so aus wie die Küste, die am Highway Number 1 Monterey herum unter anderem zu beobachten ist, wo sich so einige Golfkurse in einer gated Community direkt so am Strand finden. Und da sind genau diese schönen zerklüfteten Felsformationen, die halt von der Brandung so über die Jahrhunderte geformt werden und diese kleinen scharfen, zerklüfteten Mini-Schluchten so an die felsige Küste fräsen und wo sich dann dieses Wasserspiel ergibt und ja, wo die Felsen von dem Wasser dann auch unten schwarz gefärbt sind, oben eher kalksteinfarben sind und darauf sich dann dieses fahle Küstengras so findet mit so, geduckten Bergen im Hintergrund, wenn dann der Himmel auch noch schön so an der Küste Wolken verhangen ist, das ist für mich ganz, ganz toll. Da wäre ich jetzt gerade in diesem Moment sehr, sehr gerne, weil da kann ich fast schon die Luft schmecken. Ja, krass. Das andere, also mit Fjord, finde ich, hast du es schon richtig beschrieben. Dein Gedruckse sagt mir, dass das irgendwie ein patentierter Begriff für Skandinavien ist, deswegen wage ich jetzt gar nicht, das so stark zu bestätigen. Also wir reden jetzt von Riviera Sacra, wie gesagt, früh am Morgen. Wunderschön, weil relativ auf hohe Felsen, tiefe Schlucht am Boden, fast schon schwarzes, ruhiges Wasser, in dem sich dann die Felsformation der Schluchtwände spiegelt. Also echt toll. Und da oben dann ja fast schon so ein irisches Hochland. Also ja, ist ja auch alles so nordische Küste irgendwie, ne? Krass, also wunderschön.
Cudillero. Cudillero ist eine Stadt im Norden von Spanien, auch in Asturien, wo ich ja jetzt unterwegs bin, die ziemlich touristisch ist, aber auch ziemlich schön. Und es gibt ja so viele Orte, wo man dann sagen muss, ja, verstehe, dass da Touristen hinkommen, ist einfach auch nicht unbedingt künstlich hochgejazzt, sondern es ist einfach eine total schöne Ecke. Kann man sich anschauen, dass ist eine kleine Stadt, die sich so reinkuschelt in eine Bucht, heißt das, glaube ich, genau, die auch schon sehr lange besiedelt ist. Interessanterweise der Legende nach von Wikingern gegründet, mindestens in der Steinzeit besiedelt und eine Stadt, in der ein eigenständiger Dialekt gesprochen wird, die es eben nur in der Gegend gibt und die wohl verwandt ist mit Kelten und Westgoten, die da in der Gegend auf jeden Fall gewesen sind. Ganz spannend. Was mich aber am meisten überrascht hat, war eine Entdeckung, die auch in keinem Verzeichnis gelistet war. Auf dem Weg zurück bin ich an so einem Loch vorbeigekommen im Berg und dachte mir, naja gut, da stehen Leute, das sieht spannend aus, gehe ich da mal hin und fand mich plötzlich in einem Abwassertunnel wieder, der unter dem Berg der Stadt hindurch oder vom Meer durch den Berg und einen Teil der Stadt hindurch gestochen ist vor langer Zeit. Und dieser Tunnel war offensichtlich zum Betreten gedacht, weil Licht angebracht war und man dort hindurchlaufen konnte. Ich habe versucht, ein bisschen die Geräuschkulisse einzufangen. Ziemlich coole Sache, einfach weil besondere Atmosphäre, besonderer Klang. Es riecht nicht schlecht, aber es riecht irgendwie auch nach Waschmitteln. Und ich habe mich halt gefragt, sind das jetzt Abwässer von den Häusern, aber dann müssten die doch viel kloakiger riechen oder ist es einfach nur ein Bach, aber der würde ja nicht irgendwie so nach Waschwasser riechen. Also sehr interessant und das konnte ich leider nicht rausfinden, was da eigentlich wie abgeleitet wird. Definitiv ein toller Ort, der nicht von jedem Touristen gefunden wird und wo es sich lohnt, mal einmal abzubiegen und durch den Berg zu gehen und sich diesen Tunnel, diese Atmosphäre einmal aufzusaugen. Auch da gibt es Fotos und ich glaube gar nicht richtig viel Informationen im Netz dazu. Insofern weiß ich nicht, ob du noch mehr dazu findest.
Ja, Cudillero. spanische Städtenamen. Schön. Ich fühle mich immer wie jemand, der zu Hause Fotos betrachtet und immer nur sagen kann, wunderschön. Das hilft unseren Zuhörerinnen und Zuhörern wahrscheinlich auch nicht so wirklich weiter. Deswegen habe ich mich jetzt mal darauf beschränkt, diesen Tunnel zu recherchieren. Ich habe zwei Quellen gefunden, die aber immer nur davon sprechen, dass das ein Walking Tunnel ist. Also ein Tunnel, der für tatsächlich Fußgänger gedacht war. Und ich zitiere, den Port mit the far side of town verbindet, also den hinteren Teil oder den entfernteren Teil des Städtchens mit dem Hafen verbindet. Wahrscheinlich, weil die Stadt so bergig ist oder sowas. Oder es ist hier ein anderer Tunnel gemeint. Es ist, wie gesagt, von der Recherche her jetzt ein bisschen anspruchsvoll gewesen. Und beschrieben wird aber, dass diese Wasserrinne da in der Mitte, die ich sowohl auf deinen Fotos, Cornelis, sehe, wie auch ja in deiner Beschreibung hörte, aber das ist kein Abwassertunnel oder irgendwas, sondern wahrscheinlich hat man da entweder aus ästhetischen Gründen oder aus pragmatischen Gründen, um Regenwasser oder sonst irgendwas direkt im Tunnel abzuführen, ja, nicht nur die Wege links und rechts gemacht, sondern das Wasser halt auch direkt mit durchgeführt. Oder es ist ein anderer Tunnel. Das kann ich gerade nicht ausschließen. Ist aus der Ferne schwierig zu recherchieren.
Weiterhin bin ich im Norden Spaniens unterwegs und habe mich nochmal dem Thema Architektur gewidmet und bin einem Star-Architekten nachgestiegen bzw. habe mir angeschaut, was dieser in Avilés gebaut hat. Und zwar ist das das Oscar Niemeyer Kulturzentrum, Centro Niemeyer in Avilés. Das wurde 2007 gebaut. Es ist ein Komplex. Wir kennen das vielleicht schon von anderen Orten oder auch hier im Podcast schon mal erzählt, aus Museum, Konzertsaal bzw. großer Saal, Kino und anderen Flächen, die in ja verrückter, aufsehenerregender Architektur gebaut wurden. Ich hatte das lange auf der Liste, wollte mir das anschauen, kam aber nie so richtig dran lang, weil man da im Norden Spaniens dann doch eher selten ist, aber jetzt habe ich es geschafft und bin da drum gefahren. Das Ganze ist wieder einmal mehr schwierig, weil offensichtlich zwar mit großen, hochtrabenden Plänen die Region durch tolle Architektur und Kultur belebt werden sollte, also Anfang der 2000er Jahre, dann auch mit viel Tamtam eröffnet. Es gibt dort ein Woody Allen Filmzentrum, wo ja anspruchsvolle Filme gezeigt werden oder vieles mehr zumindest werden sollten. Und das Ganze lief dann ein paar Jahre und plötzlich war kein Geld mehr da. Die Öffnungszeiten wurden erst gekürzt und dann wurde das Center geschlossen und ab 2012 durch eine Bürgerinitiative wieder in Betrieb genommen. Allerdings, und man merkt jetzt 10 Jahre später, ja, es ist irgendwie geöffnet, es passiert irgendwas, aber es ist absolut null Geld für Pflege da. Das Ganze ist alles sehr, sehr, ja, die weißen Flächen sind sehr schmutzig, die Plätze sind ungepflegt und man fragt sich halt, was damit eigentlich auf lange Sicht wird. Und irgendwie, ich bin da so ambivalent. Es ist eine wunderschöne Architektur, sehr, sehr weiß und strahlend. Oscar Niemeyer ist ja bekannt durch seine Arbeit an Brasilia, der Hauptstadt Brasiliens, ich das richtig im Kopf habe, als Planstadt entwickelt. Und die weißen Flächen, also eine Kuppel und eine Aussichtsplattform mit gewundener Treppe, schaut euch auch da die Fotos an, kann man schwer beschreiben, sind ganz, ganz schön gemacht, würden aber auf Dauer eigentlich ganz, ganz viel Pflege bedeuten. Zumindest die weißen Flächen müssen regelmäßig gestrichen und geputzt werden, der Platz muss in irgendeiner Form sauber gehalten werden und all das scheint nicht zu passieren. Und das ist halt im Kontext, dass Anfang der 2000er Jahre bis Ende der 2000er, also bis Ende der 2000er Jahre, wenn man so will, überall in Spanien großartige Architektur-Pomp-Bauten entstanden sind, in Santiago, in Valencia, die Stadt der Künste von Calatrava, in Santiago de Compostela wurde ein Kulturzentrum von Eisenmann angefangen und mittendrin unvollendet stehen gelassen, mit großem Bauloch in der Mitte, sehr schwierig. Bilbao war erfolgreich mit dem Guggenheim-Museum. Avilés war anscheinend nicht sehr erfolgreich, denn niemand hat von diesem Zentrum gehört und der Aufschwung hat wahrscheinlich nicht stattgefunden. Also ich finde es so schwierig, wenn man mit Star-Architekten strukturschwache Regionen beleben möchte und dann aber schon wenige Jahre nach der Eröffnung eines Kulturzentrums oder eines großen Bauprojekts das Geld für den Betrieb, geschweige denn für Pflege fehlt und dann eigentlich also eine halbe Ruine entsteht, fürchte ich, wenn nicht irgendwann nochmal finanziell was passiert. Nur weil es im Bilbao funktioniert hat, das ist ja auch eine Stadt, die vom Strukturwandel stark betroffen war und die durch das Guggenheim-Museum von Geri, wir hatten ihn öfter in letzter Zeit, scheinbar einen Sprung nach vorn gemacht hat. Ich vermute einfach nicht nur dadurch, sondern es gab eine Reihe von weiteren Maßnahmen oder in irgendeiner Form hat der Strukturwandel dort eben auch stattgefunden. Und da dürfte nicht nur ein Museum am Ende den Ausschlag gegeben haben. Sprich, hier wird oft wohl der Fehler gemacht, dass einfach auf teure Architektur gesetzt wird und man sonst nicht groß etwas ändern muss oder dass die Effekte dadurch ja nicht automatisch sich einstellen. Ne? Letztlich hat es in meisten Fällen eigentlich nicht geklappt, obwohl großartige Architektur entstanden ist, aber effektiv sind hier Milliarden ins Bauen geflossen, etwas, was Spanien sehr gerne macht, aber nichts in den Erhalt oder nichts in nachhaltige Strukturen. Schau dir das mal an, vielleicht findest du auch noch ein paar Aspekte, die hier ergänzend sind. Ich war ganz glücklich, da nochmal reingeschaut zu haben. Eine Sache ist ganz spannend, ich habe dann ein paar Fotos gemacht und stand und fand mich irgendwann in so einer halbrunden Glasfront wieder. Rechter Hand war die Cafeteria mit ein paar Menschen, die draußen gesessen haben. Und linke Hand war eigentlich gar nichts. Aber durch die gebogene Form ergab sich ein ganz spannendes Stereobild, wo alles, was rechts von mir in der Cafeteria an Geräuschen passiert ist, in andere Akustik links zurückschalte. Fast schon klarer in der, ja, in der Reflexion. Das habe ich versucht aufzunehmen. Das kann ich hier nochmal einbauen, einspielen. Sehr, sehr interessant. Bisschen dystopisch, sehr eigenständig und besonders. Das gebe ich euch mal mit als Atmosphäre von diesem eigentlich unbeschreiblichen, skurrilen, seltsamen Ort des Oskar Niemeyer Kulturzentrums.
So, hier ist die Schattenredaktion. Ich habe mich jetzt mal ein wenig in das Oskar Niemeyer Kulturzentrum eingelesen und bin da auch ein bisschen über die Wikipedia-Quellen hinausgekommen oder hinaus recherchiert, weil das Zentrum eine recht bewegte Geschichte hat. Also gestartet ist es als unheimlich ambitioniertes Projekt, das eben die Industriebrache dort neu nutzen sollte und vor allem den Verkehr in das noch betriebene Industriegebiet etwas eindämmen sollte und eben die Region oder die, den Teil der Stadt mit Kultur neu beleben sollte. Und dafür wurde auch eine Stiftung ins Leben gerufen und es gibt auch einige Schirmherren des Zentrums, unter anderem eben Woody Allen oder der verstorbene Stephen Hawking. Und die Regierung fand das auch alles irgendwie eine gute Idee. Und jetzt kommen wir zu einem Zeitpunkt, also eröffnet wurde es am 26. März 2011. Und schon im Oktober desselben Jahres gab es Probleme mit der Regierung. Also die kulturellen Ereignisse wurden komplett eingestellt. Also wir reden hier nicht mal von einem Jahr Betrieb. Und im November, also wiederum einen Monat später, wurde bekannt, dass die Öffnungszeiten des Centers von 6 auf 4 Tage verkürzt wurden. Und dem Architekten, also Oskar Nylund und der Stiftung, war es halt zu Baubeginn oder vom Konzept her des Gebäudes extrem wichtig, dass es eben für die gesamte Öffentlichkeit zur Verfügung stehen sollte. Und da gab es wohl irgendwie, ich vermute mal und explizit Vermutung, weil das gab die Recherche jetzt leider nicht her, was die detaillierten Gründe dafür sind. Ich vermute genau diese Finanzierungsproblematiken, weil eine Stiftung vielleicht auch noch von der staatlichen Seite mitfinanziert wurde oder sogar sicher sogar und es damit Sicherheit Probleme gab, den Betrieb unter wirtschaftlichen Aspekten aufrechtzuerhalten. Aber wie gesagt, Vermutung an der Stelle. Und am 15. Dezember 2011, also wie gesagt im Gründungsjahr noch, im Eröffnungsjahr noch, wurde das Center dann geschlossen. Und wieder einen Monat später wurde es unter neuem Namen eröffnet. Und eine Bürgerinitiative hat sich damals eben mit vielfältigen Aktionen dafür eingesetzt, das stammt jetzt aus der Wikipedia, dass das Projekt unter seinen ursprünglichen Aspekten auch fortgesetzt werden sollte. Und im Juni 2012 erhielt es dann wieder seinen ursprünglichen Namen, also Oskar Niemeyer Kulturzentrum zurück. Und dass dieser Name halt verschwand, spricht eigentlich Bände für diese Zeit, dass es da eben ein Einigungsproblem zwischen der Regierung und der Stiftung bzw. dem Herrn Niemeyer gab. Schade, dass da irgendwie sich so zwei, eine Regierung und einen Architekt gefunden haben, ein hehres Ziel hatten und dann irgendwie an der Praxis gescheitert sind. Und dein Eindruck vor Ort, Cornelius, bestätigt das ja eigentlich, dass man da offensichtlich keine Vorstellung davon hatte, was die Betreibung eines solchen großen Centers, insbesondere mit so einer herausfordernden Architektur, was den Erhalt betrifft, also weiße Wände sind extrem pflegebedürftig, gerade an der Küste. Also das Ding steht halt direkt am Wasser. Und da muss gestrichen werden, da muss geputzt werden, da muss gewienert werden ohne Ende. Plus dann halt ne, das Personal, was dieses Zentrum am Leben, am Laufen hält und die Leute einlässt, die Architektur, die Veranstaltungen plant. Da hat wohl irgendwer nicht fertig kalkuliert. Danach riecht es ganz, ganz stark. Schade.
Und noch etwas zum Thema Architektur. Vielleicht hier ein etwas besseres Beispiel, wo auch Inhalt für eine Architektur eine Rolle spielt. Auf meinem Weg weiter zurück Richtung Osten, um die letzten Tage dieser Reise anzutreten, bin ich an einem Gebäude vorbeigekommen, was mich hat sofort auf die Bremse treten lassen, Rückwärtsgang rein, parken und gucken, was ist denn das eigentlich? Es geht dabei um die Universidad Laboral de Gijón, keine Ahnung. Ich baue hier im Zweifel den richtigen Namen ein, also die nordspanische Stadt schreibt sich G-I-J-O-N.
Gijón.
Die Universidad Laboral. Die hat ein Hauptgebäude als, das ist im Prinzip, wie sieht es aus? Es hat was von einem Kloster, es hat was von einer großen, von einem großen Internat und ein bisschen auch vielleicht was von einem, wenn man so will, Regierungsgebäude. Und es handelt sich dabei tatsächlich um das wichtigste Stück Architekturgeschichte des 20. Jahrhunderts in Asturien. Und zwar ein ehemaliges Waisenhaus tatsächlich. Wobei ich das bei der Größe, man kann es auf den Fotos sehen, erstaunlich groß ist. Es muss damals auf jeden Fall sehr viele Waisen gegeben haben. Genau, es ist gebaut von 1946 bis 1955. Also es wirkt sehr klassisch, aber ist natürlich in keiner Weise in der klassischen Epoche entstanden, sondern zitiert einfach nur mit relativ simplen Mitteln oder zitiert mit verschiedenen Mitteln klassische Formen, ist aber dabei trotzdem ein sehr, sehr opulentes Gebäude. Und erst dieses Waisenhaus wurde dann in den 80er Jahren aufgegeben, stand also eine Weile leer und wurde 2001 bis 2007 restauriert als Universitätsgebäude. Und es hat eine unglaubliche Größe und ich bin also ausgestiegen. Man konnte auch problemlos in dem Gebäude herumlaufen, zumindest in den Innenräumen, zumindest in den Innenhof hineingehen und drumherum laufen. Habe da eine Menge tolle Fotos machen dürfen und bin wirklich beeindruckt von diesem Gebäude, was inzwischen natürlich auch Denkmalschutz erhalten hat und andere Auszeichnungen. Ja, und wird einfach genutzt als Universität. Das ist der Punkt, auf den ich hinaus wollte. Da ist also was drin und damit hat sich eben entsprechend auch gelohnt, dieses große Gebäude wahrscheinlich auch relativ aufwendig und teuer zu sanieren. Konnte ich jetzt nicht herausfinden. Aber hat mich total beeindruckt. Wieder mal so ein Ding, von dem ich nichts wusste, wo es der Zufall war, der mir dann den Wink gegeben hat, halte doch hier mal an. Ne? Ja, hat auch noch einen relativ hohen Turm, den man besteigen kann. Eine ovale, die größte elliptische Kirche der Welt. Okay, das ist eine interessante Skala, aber wirkt sehr interessant auf Fotos immer so, als ob die Perspektiv- und Objektivverzerrung eingreifen würde, aber das Ding ist tatsächlich ziemlich oval. Genau, auch da schaut euch mal die Bilder an. Ganz, ganz verrücktes Ding und da finde ich wiederum toll, was hier auch trotz aller Schwierigkeiten wirtschaftlicher Natur in den letzten Jahrzehnten noch gemacht wurde, um einem Bildungsgebäude oder einer Bildungseinrichtung einen passenden Rahmen zu geben oder ein tolles Gebäude zu geben, was zu der Zeit leer stand und danach geschrien hat, sanier mich und gib mir eine neue Nutzung. Also finde ich einfach ganz, ganz wundervoll, darauf noch gestoßen zu sein. Ja, noch eine kurze Ergänzung zur Universidad Laboral de Gijón. Ich habe gerade mal die spanische Wikipedia-Seite übersetzen lassen und das war nochmal ganz interessant, was dort zu lesen war, dass das Waisenhaus für Waisen war, also für Kinder, deren Eltern im Bergbau umgekommen sind. Also der Bergbau ist ja, wie wir schon mit Las Medulas gehört haben, im Norden von Spanien ein wichtiges Thema und auch immer noch weiterhin gewesen, auch im vergangenen Jahrhundert. Und dieses Waisenhaus sollte eben 1000 Kinder eine Ausbildung ermöglichen, die eben entsprechend die Eltern verloren hatte. Und dort gab es dann Sportanlagen und Kultur und vieles mehr. Und das wurde tatsächlich 1946 begonnen zu bauen. Das erklärt entsprechend dann auch die Größe.
Ja, Universidad Laboral. Ich habe wieder mal die Schattenredaktion geschwungen, gepeitscht. Meine Untergebenen hier, die für mich die ganzen Recherchen machen. Das bin einfach nur ich und meine schizophrenen anderen Podcasting-Persönlichkeiten. Ich musste tatsächlich ein bisschen länger suchen, um dieses Waisenhaus-Herkunftsding zu finden. Ich finde aber nicht raus, ob das jetzt wirklich ein Waisenhaus im Sinne von, dass die Waisen dort auch gelebt haben. Was ich als Referenz finde, ist, dass dort, also es ist tatsächlich ursprünglich in 1946 bis 1955 gebaut wurde vom Ministerium für Arbeit, um Waisen zu unterrichten, die eben, wo die Eltern gestorben sind, weil sie in der Minenindustrie der Umgebung gearbeitet haben. Also so eine Art, ja, wahrscheinlich Wiedergutmachung der Stadt für die Arbeit der Eltern, die sich für die Region eingesetzt haben und damit die Kinder eben nicht, ja, ohne Bildung aufwachsen, ja, ist dieser Komplex wohl gebaut worden. Auch dieses Gebäude hat eine sehr, sehr bewegte Geschichte. Also wie gesagt, 1955 gebaut, 270.000 Quadratmeter groß ist die Anlage. Und es ist das größte, auch heute noch, das größte Gebäude Spaniens. Also da sind wohl offensichtlich sehr viele arme Menschen in der Minenindustrie 1955 umgekommen und haben sehr viele Waisen produziert, die alle unterrichtet werden mussten. Also ne, interessant, welche Geschichten die Vergangenheit so mit sich bringt. 3000 Schüler waren es ursprünglich, also Schülerinnen und Schüler nehme ich an, oder auch vielleicht, wer weiß, damals nur Schüler, schwierige Zeit. Und der Bau ist allerdings in den 1980er Jahren dann sehr stark verfallen, ziemlich runtergekommen. Architekt des Ganzen war übrigens, der Vollständigkeit halber, Luis Moya oder Moja, bin mir nicht so ganz sicher. Ihr merkt schon in unserer Podcast-Reihe hier, spanische Sachen aussprechen, schwierig. Und dann hat es ziemlich lange gedauert, bis die Regierung dann wieder Interesse an diesem Megabau irgendwie hatte. Also von außen wirkt er ja sehr, sehr einschüchternd. Ich weiß, ich ziehe ihm relativ häufig so diese Vergleiche zu, ne, gerade was so Ungarn und auch Rumänien betrifft, die Paläste, die dort gebaut sind. Ähnlicher Baustil, sehr einschüchternd von außen. Zum Zeitpunkt des Baus hat man halt tatsächlich hatte die Kirche tatsächlich noch ein relativ großes Sagen, auch im Bereich der Bauvorhaben in Spanien, sodass eben auch diese riesengroße Kirche im Innenraum oder im Innenhof des Komplexes zustande kam, wo man sich ja fragt, warum eine Universität, die auch als Universität gedacht war, nur eben für Waisen auch eine Kirche bekam. Das ist der Grund dazu. Und die Lokalregierung Asturiens hat dann erst 2003, also ne, 20 Jahre nachdem der Verfall im Grunde schon ordentlich war, das Ganze wieder aufleben lassen und hat dann bis 2007 die Renovierungsarbeiten durchgeführt und abgeschlossen. Und seitdem firmiert das Gebäude unter dem Namen Universidad Laboral und ist seitdem eben wieder als Universität am Start und beherbergt eben unter anderem auch eine Schauspielschule und eine Musikhochschule. Ja, beeindruckendes Ding. Sowohl im Positiven wie auch im Negativen.
Ich wollte noch mal ganz kurz ein paar Ergänzungen zu den Arbeitsuniversitäten sprechen, weil ich da noch ein bisschen mehr zu gelesen habe. Auf Spanisch eben Universidad Laboral und tatsächlich die in Gijón war die allererste dieser Art. Später wurden dann noch 21 weitere gegründet. Also das ist schon ganz krass und ganz interessant, weil das eben ein Baustein im spanischen Bildungssystem war, gibt es nicht mehr, von dem ich nichts wusste und der irgendwie zwischen 1955 bis 1989 fast 500.000 Studierende ausgebildet hat. Das Spannende bei dieser Bildungsform ist, dass sie effektiv von der Grundschule bis zu einer bestimmten Ausbildung alles abgedeckt hat. Also die Studierenden oder die Schüler an diesen Arbeitsuniversitäten haben von der Grundschule und der Sekundarstufe der Berufsausbildung bis hin zu der eine Art von technischem Ingenieur alles gelernt. Also eine sehr klare Ausrichtung. Und wir haben das ja schon früher gehört. Das Ganze geht zurück auf letztlich Bergbau. Kinder aus Bergbauregionen, also einer technischen Ausbildung als Studienabschluss, aber von der Grundschule aus beginnt. Was ich eben auch gelesen habe, dass das auch bewusst eingeführt wurde von Spanien, um in den 50er, 60er Jahren im Dreh Zugang zu Krediten der Weltbank zu bekommen. Also das war offensichtlich eine Anforderung dafür. Also das ist ein relativ spannender Aspekt, der mir noch nicht so richtig klar war. Was in Gijón auch ein Problem war, das muss ich mir aber nochmal irgendwann in Ruhe durchlesen, ist, dass es da auch in 2000er Jahren Probleme gab, weil das Gebäude auch dem Francoismus zugeordnet wurde, also der Franco-Diktatur, und deswegen teilweise eben auch eine Geschichtsverfälschung gemacht wurde, weil man diese Zeit einfach ausgeblendet und nicht weiter besprochen hat. Das ist was, wo ich mich unbedingt nochmal näher einlesen muss. Ich bin da einfach noch nicht so wirklich drin. Diese ganze Franco-Diktatur, da ist offensichtlich ja eine Menge Krasses passiert, aber auch etwas, was das Land bis heute sehr geprägt hat, natürlich, weil Geschichte prägt. Und ich habe mich eben entsprechend auch gefragt, ob diese Arbeitsuniversitäten auch so ein bisschen den Grundstein dafür gelegt haben, dass Spanien so ein ziemlich bauwütiges Land ist, was eben auch generell die Ausbildung zum Bauingenieur oder zum Bauwesen oder auch Ingenieursberufe auch bis heute sehr stark betont hat und auch bis hin zumindest zur Immobilienblase 2008, Immobilienkrise 2008, da grundsätzlich gebaut hat, wie eigentlich kein anderes Land der Welt. Wir hatten das in diesem Podcast schon, dass Spanien das zweitgrößte Hochgeschwindigkeitszugnetz hat nach China, aber auch Straßen sind hier in einem extrem guten Zustand, und was so an architektonischen Bauwerken zu sehen ist, das haben wir in diesem Podcast ja in der Vergangenheit und noch in diesen Folgen und in dieser Folge oft gehört. Also fand ich ganz interessant, nochmal hier so den Link zu setzen. Übrigens ist es tatsächlich so, dass die meisten dieser Kinder in diesen Arbeitsuniversitäten auch als Internat letztlich anwesend waren. Also das ist, wenn es Waisenkinder waren, macht es natürlich auch Sinn, und der größte Anteil hat eben entsprechend auch in diesen Schulen gelebt. Und wie gesagt, die gab es eben nicht nur in Gijón, sondern in 21 anderen Städten ebenfalls, wurden dann in den folgenden Jahren diese Arbeitsuniversitäten als Internat, als sehr vollumfängliches Studium von der Grundschule bis zum Abschluss als Ingenieur, Schülerinnen meistens, Schülerinnen und Schüler, also tatsächlich meistens Schüler ausgebildet. Erst später gab es da wenige Ausnahmen. So, das nochmal als Informationsblock zum Thema Arbeitsuniversitäten.
Kapitel 10. Von Corfino nach San Sebastian. Unglaubliche Wanderwege.
Anscheinend kam ja die schöne Natur bei dir ganz gut an. Das hätte ich gar nicht gedacht. Also, aber gut, und deswegen mache ich dich gleich nochmal neidisch. Ich bin gestern wandern gewesen auf dem Routes del Cares. Das ist, bei meinen Recherchen war das einer der schönsten Wanderwege Spaniens oder Wege Spaniens in den Picos de Europa, was ein ziemlich krasses Gebirge ist hier im Norden in Spanien. Das, was ich interessant finde an dem Wanderweg, ist die Tatsache, dass das im Prinzip ein Versorgungsweg ist für ein Wasserkraftwerk. Und bevor ich dir jetzt das Prinzip dieses Wasserkraftwerks erkläre, halte mal ganz kurz an und sage mir schnell mal in eine Aufnahme rein, wie du dir so ein Wasserkraftwerk vorstellst.
Bevor ich auf die Wasserkraftwerkfrage antworte, erstmal zu den ich hasse dich. Jetzt Wasser. Wasserkraftwerk. Wie stelle ich mir so ein Wasserkraftwerk vor? Also die meisten Kraftwerke sind ja eigentlich Wasserkraftwerke, ne? Also letztendlich ist auch ein Atomkraftwerk irgendwo ein Wasserkraftwerk, weil Wasser erhitzt wird und Turbinen antreibt. Also gut, das ist dann eher ein Dampfkraftwerk, wenn man so will, aber ein Wasserkraftwerk. Also aus reiner, in Wasser gespeicherter Energie. Da kenne ich, glaube ich, zwei Möglichkeiten. Also zum einen natürlich ein Staudamm, wo halt ein Fluss quasi aufgestaut wird, sich dadurch Energie im Flusslauf ansammelt und der durch die Öffnungen des Kraftwerks, das im Staudamm selber drin ist, durchgepresst wird und das wiederum Turbinen antreibt. Und auf der anderen Seite plättert das Wasser dann in den Stausee. Die andere Variante ist halt so ein,
traditionelles Wasserrad. Ne? Gibt es sowas heutzutage noch, wo halt irgendwie ein Rad in einen Flusslauf einfach gehalten wird und das sich dreht? Aber ich glaube, das ist eine heutzutage sehr ineffiziente Variante und wird, glaube ich, so kaum noch genutzt. Es gibt noch eine dritte Variante, bei der Wasser quasi mit überflüssiger Energie oder überschüssiger Energie im Stromnetz quasi nach oben gepumpt wird, um quasi Energie naturbelassen zu speichern. Also quasi Energie nicht in Akkus zu speichern, sondern Energie in hochgelegenen Wasserreserven zu speichern, die dann wieder abgelassen werden können und dann durch den Rückfluss aus dem Speicher wieder ihre Energie freisetzen. Das sind so die drei Sachen, die mir jetzt gerade einfallen. Ich bin gespannt, was jetzt von deiner Seite kommt.
Genau, und das sind vielleicht so die gängigen Typen, aber in Spanien hat man wohl in den Anfang des letzten Jahrhunderts Wasserkraftwerke so gebaut, dass man sich so zumindest hier in dem Fall den Caris-Fluss einen relativ hohen Bereich, also der Fluss fließt durch eine Schlucht und hat dabei ein großes Gefälle, was er überwindet oder runterfließt und hat effektiv im oberen Ende des Flusses einen Kanal gebaut, der 6 Kilometer einfach fast ebenerdig mit 1 Promille Gefälle durch die Berge gehauen wurde. Da haben 500 Mann 9 Jahre dran gearbeitet, um diesen Kanal dann entsprechend die Berglandschaft zu hauen. Und am Ende dieser 6 Kilometer entsprechend werden Fallrohre dann mit dem Flusswasser gefüllt, die ein Kraftwerk, also eine Turbine antreiben, um Strom zu erzeugen. Finde ich ganz spannend, das Konzept. Also es hat nicht eine Staumauer, die dann irgendwie direkt vor Ort genutzt wird, um dort was Strom zu erzeugen oder so ein Wehr oder Stelle, wo im Fluss das Wasser aufgestaut wird und lokal dann im Kleinen mit so einem Wasserfall-System Strom erzeugt wird, wie man es auch vielleicht oft in Norwegen sieht, sondern der Gedanke einfach, einen Fluss, der sich steil herunterstürzt, abzuzweigen und auf der Ebene bleibend das Wasser dann so zu legen, dass es ein gewisses Gefälle erreicht und dann einfach auf die Turbinen drauf fallen kann, finde ich eigentlich ganz faszinierend. Ja, der Route del Caris, ist eben entsprechend der Versorgungsweg, der zur Wartung dieses Kanals genutzt wurde, der eben Anfang des letzten Jahrhunderts gebaut wurde und der Weg 1945 nochmal verbreitert wurde. Und das ist so entsprechend 8 Kilometer, relativ ebenerdig, weil man ja diesem Kanal folgt, den man dann den Kanal, 12 Kilometer sind es tatsächlich, genau, den Berg hochgeht und auch wieder zurückgeht. Ist nicht unanstrengend, weil es eben eine große Menge ist an Kilometern, aber doch sehr, sehr, sehr sehenswert, weil sich letztlich der Weg durch diese sehr, sehr krasse Schlucht hindurch durchschlängelt. Und da habe ich mal ein paar Fotos reingelegt. Die könnt ihr euch und die kannst du dir hier anschauen. Macht schon wirklich Spaß und ich bin ja einfach Fan dieser dreidimensionalen Landschaften, die sich eigentlich kaum in Fotos festhalten lässt und die sich auch kaum beschreiben lässt, die letztlich einfach nur funktioniert, wenn man in dieser Landschaft entsprechend drin ist. Ja, und dieser Weg, ja, schlängelt sich dann 3 Stunden in eine Richtung, 3 Stunden in die andere Richtung durch dieses Tal und führt dabei über verschiedene Brücken, ist teilweise in den Fels hineingehauen, teilweise sogar als Tunnel gebaut, also total krass, echt faszinierend und kann ich sehr empfehlen, in den Picos de Europa diesen Routes del Caris oder Caris-Fahrt mal zu laufen, ist letztlich wenig Hochgebirge und also zumindest von der Art zu wandern, wenig Serpentinen, nur so ein bisschen Auf- und Abstieg und kann eigentlich von jedem mit ein bisschen Kondition ganz gut gemacht werden. Cooles Ding, wirklich, wirklich schick und ja, sehr zu empfehlen.
Also ich war inzwischen natürlich Spanisch studieren, wie man das von mir kennt. Und das Ganze nennt sich, Cornelis, die Ruta del Caris. Das weiß doch jeder. Was mir dabei aber aufgefallen ist, als ich Spanisch studiert habe, kurz in dieser Zeitschleife, ist das Ruta del Caris, da steckt Care drin und dann habe ich mal geguckt und es stimmt, es ist die Care Route auf Englisch und das kommt von Pflegeroute, also Verpflegungsroute und die wurde tatsächlich eingerichtet, um diesen Staudamm, nein, es ist ja eben kein Staudamm, dieses Wasserkraftwerk, von dem du gerade gesprochen hast, zu versorgen. Und zwar war das 1916 bis 1921 Und man findet das tatsächlich nur in der amerikanischen bzw. englischen Wikipedia. Und da steht drin, dass has been built to provide maintenance, food and supplies for the hydroelectric power plant of Camarena Foquebos. Moment, Camarena. Okay, da bin ich noch nicht bei meinem Spanischstudium. So viel für den Moment.
Moment. Da steckt vielleicht Care drin, aber wenn ich dir jetzt sage, dass der lokale Fluss Cares heißt, oder Cares, weiß ich nicht, sprichst wieder nicht so richtig Spanisch aus, würde ich jetzt mal die Behauptung aufstellen, dass die Route del Cares einfach der Weg am Fluss Cares ist. Und ob der Fluss jetzt was mit Care zu tun hat, magst du ja nochmal recherchieren, aber ich glaube nicht, dass sich der Weg nach der Care-Arbeit der pflegenden Arbeiter am Bauwerk der Wasser, des Wasserkraftwerks gerichtet hat, sondern wesentlich eher nach der lokalen Benennung des Flusses. Nur so als Hinweis.
Ja, okay. Also ich habe das jetzt nochmal recherchiert und genau rauszufinden ist das nicht, aber fest steht, dass der Rio Cares, das sagt mir zumindest, das Übersetzungstool heißt pflegen. Also das ist dann ein lustiger Zufall. Aber so richtig rauszufinden, ob das was damit zu tun hat, hat es nicht. Ich nehme aber, oder ich gehe da mit dir, wahrscheinlich ist es ein Zufall.
Als Höhepunkt der Reise, effektiv bin ich jetzt durch den spanischen Teil durch, habe jetzt noch die Rückfahrt durch Frankreich vor mir, hatte ich nochmal ein Hotel mit Aussicht gebucht, ein schon nobles Hotel, nicht sehr günstig, also ähnlich so ein bisschen wie dem Wut Hotel, nur etwas klassischer gestaltet. Und liegt im Fuße der Picos de Europa, die wir eben schon hatten. Und mit Blick auf die Berge wirklich schon beeindruckend. Also die Aussicht kostet dann auch dann extra. Ich war da so halbglücklich mit, weil ja, ist alles ganz schick, aber ein bisschen so für die mehr ältere Zielgruppe gemacht. Wenn auch irgendwie in sich modern. So ein bisschen ausgeführt als Anlage von mehreren historischen Gebäuden, einige davon auch tatsächlich historisch in einem historischen Dorf in Cofino. Immerhin mit Originalkunstwerken von Picasso, das wusste ich vorher nicht. Okay, wenn man das mag. Restaurant ganz gut, aber eigentlich nicht so, dass ich das abfeiern würde. Netter Spa-Bereich, ja, war mal ausnahmsweise was Besonderes für mich, aber irgendwo auch. Ja, ich fahre mehr und mehr auf so einen Kram ab, muss ich einfach gestehen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich irgendwie mehr und mehr Zielgruppe werde oder Hotelsnob. Hat natürlich schon auch was, in so einem Ort zu sein. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben, muss ich sagen, Zimmerservice genossen oder auch mal versucht. Das war schon so ein bisschen awkward, weil ich gar nicht genau weiß, wie man sich verhält. Ich war halt irgendwie vorher duschen und dann jemand so macht im guten Hotel im Bademantel. Und dann kam irgendwann das Essen und wurde ins Zimmer gebracht. Mensch, der Essen brachte, wollte dann auch ins Zimmer, um mir die Weinflasche aufzumachen. Ich hatte nicht aufgeräumt. Vermutlich kennt ihr das. Ich weiß nicht genau. Ich fühlte mich irgendwie komisch. Habe dann auch darauf geachtet, dass der Bademantel möglichst nicht irgendwie aufgeht, weil man steht dann hier plötzlich nackt da und es war irgendwie total awkward. Habe ich das richtig gemacht? Keine Ahnung. Hast du Erfahrungen mit Hotel-Zimmer-Service im Bademantel und wie man sich da verhält? Ich weiß nicht. Das war so nochmal das Erlebnis in dem Hotel, das übrigens, ich habe den Namen gar nicht gesagt, ne? Pueblo Astur heißt. Pueblo Astur. Auch da packe ich ein paar Bilder mit rein. Grundsätzlich ist das schon irgendwie ganz cool, Hotelarchitektur zu erkunden. Ich mag es halt schon. Ich hoffe, dass jetzt nicht das Niveau ist, auf dem ich zukünftig öfter mal sein will, weil das dann doch auch ins Geld geht und das ist es dann irgendwie, irgendwie ist es das auch als besondere Aktion wert und dann irgendwie auch nicht, weil dann doch auch überteuert. Ich war zum Beispiel im Wellnessbereich, hatte meine Badehose im Auto liegen gelassen. Die so, ja, kein Problem, wir haben hier Badehosen. Was nicht gesagt wurde, zack, puff, 15 Euro für die Badehose. Dafür kann ich mir auch eine kaufen oder hätte auch mal eben kurz zum Auto gehen können. Also, ja, Wellness-Hotel, besonders schön, ja. Wobei so ein paar Details mir auch gefallen haben. In der Dusche war tatsächlich die Duschunterlage, dass der Boden, der normalerweise hart ist, wie so eine Turnmatte weich ausgeführt. Das sind so Details, die mag ich irgendwie, das war schön. anderes Detail, das ich dann nicht so mochte, war, dass mir fast die Sicherung um die Ohren geflogen ist, weil anscheinend ein Kurzschluss an der Steckdose war oder am Schalter. Nein, ich bin nicht gestorben, es hat an nichts angefangen zu brennen, aber irgendwie ist das unheimlich, wenn es dann anfängt, im ganzen Raum zu flackern und ja, da irgendwas offensichtlich nicht stimmt. Genau. War gedacht, als Höhepunkt der Reise zusammen mit der Route del Caris. Das hat zumindest funktioniert. Picos de Europa, das Gebirge hier, das hatte ich mir lange Zeit aufgehoben, ist wirklich krass, ist echt schön und wirklich, wirklich sehenswert. Und dann noch 2 Tage war ich jetzt im Hotel ein Zimmer zu haben, das in dieses Tal blickt und auf die Berge blickt, auf irgendwie 3 der 4 Ebenen von Bergen, die dann teilweise abends so unwirklich aussehen, weil dann nach der einen Bergkette noch eine höhere kommt und noch eine höhere kommt und noch eine höhere kommt. Dass es irgendwie schwer zu begreifen ist, dass das wirklich echte Berge sein sollen und nicht irgendwie, wie ich kurz dachte, komische Wolken. Na, also da packe ich nochmal ein Bild mit rein. Das ist schon irgendwie sehr besonders als Region, als Ort, doch hat auf jeden Fall was. Genau. So, die Reise ist jetzt effektiv durch. Ich habe noch eine Rückfahrt durch Frankreich und dann noch ein kleines Zugabe. Ja, die Reise hat noch eine Zugabe, da verrate ich noch nicht genau, wie die aussehen wird. Mal gucken, ob das klappt und wenn ja, gibt es dazu auch noch ein paar weitere Reiseberichte mit wahrscheinlich ganz cooler Architektur. Ja, das ist so viel aus Spanien, es sei denn, du hast noch Fragen oder andere Punkte, auf die ich mich beziehen kann. Ich werde dann mal morgen den Wagen zurückbringen, das wird auch noch ein bisschen spannend. Ich habe nämlich den Flughafen San Sebastian als Rückgabeort ausgesucht. Ich werde ja nicht zurückfliegen, aber dieser Flughafen ist zufällig der nächste Ort zum Bahnhof in Hyundai. Den kennt ihr ja schon aus der Folge mit Dennis. Allerdings habe ich jetzt erst herausgefunden, dass dieser Flughafen effektiv geschlossen ist oder pro Tag 4 Flüge da ankommen. Man sagte mir, ich möge dann klingeln und dann wird ja ein Security-Mann mir aufmachen, damit ich meinen Schlüssel abgeben kann. Andererseits habe ich auch gesehen, dass morgen Nachmittag um 5 dann nochmal 3 Flüge ankommen. Ich werde versuchen, das so ein bisschen zu synchronisieren, weil ich, weiß ich nicht genau, allein im Flughafen erscheint mir ein bisschen komisch. Also bin mir nicht ganz klar, wie da eigentlich die Hörstation jetzt genau betrieben wird. Öffnungszeiten angeblich 2 Stunden pro Tag von 16 bis 18 Uhr, telefonisch nicht erreichbar. Laut Fotos kann man da wohl einen Schlüssel einfach ins Rückgabefach werfen. Ich nehme an, dass das funktioniert. Ansonsten gäbe es ja auch noch die Stadtstation in San Sebastian, die aber dann doch sehr weit weg ist von Hyundai und nicht mehr zu Fuß zu bewältigen ist. Das ist mein Plan. Ich fahre zum Flughafen, werfe den Wagen weg und gehe zu Fuß zum Bahnhof bzw. meinem nächsten Hotel neben dem Bahnhof. Keine Ahnung, wie das wird. Ich werde vielleicht berichten. Ansonsten hören wir uns als letzten Teil der Tour aus Frankreich wieder. Bleibt dran.
Ja, Cornelis, du bist wahrscheinlich der einzige Mensch auf der Welt, der in diese Ressorts fährt und da erstmal die Hälfte des Services prellt. So, ja, da war so ein Spa und da war so irgendwas, ich habe mir das gar nicht angeguckt, stattdessen habe ich irgendwie mit dem Winkelmaß mir irgendwelche Ecken der Architektur abgemessen, ob da auch alles, ob da jeder Backstein aufeinander ist und das ganze Hotelpersonal guckt wahrscheinlich schon so, warum geht der nicht mal ins Spa und ruht sich aus? Warum guckt er sich schon wieder da drüben den Backstein an? Ja, okay, Spaß beiseite. Hotelservice. Ja, natürlich, das macht man. Wofür ist man in Hotels irgendwie? Da muss man auch mal irgendwie hier die Geldscheine mit der Geldscheinpistole auf den Gang flattern lassen und sich den Zimmerservice gönnen. Was soll denn der Geiz? Und natürlich macht man da im Bademantel die Tür auf. Ich meine, dann muss man doch schon irgendwie auch, also das wollen die doch. Die wollen doch nachher auch irgendwas auf der Bedienstetenstube da erzählen haben, so irgendwie wie viele, weiß ich nicht, rausploppenden Stellen, wo keine Sonne hinscheint, an irgendwelchen Gastkörpern sie jetzt wieder durch den Bademantel erspäht haben. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass du Hotelpersonal überhaupt nicht mehr schocken kannst. Also egal, was da von dir auf dem Bett liegt, egal, was da irgendwie für eine Unordnung drin ist, ich glaube, die haben schon Sachen gesehen, da ist unser eins absolut harmlos gegen und kriegt die nicht mehr hinterm Ofen hervor. Also nee, ich finde, man sollte sich das mal gönnen. Also ja, Hotelessen ist wirklich gerade mit dem Zimmerservice nicht das günstigste, aber wenn man schon im Urlaub ist und sich so ein Ressort oder ein schönes Hotel irgendwie gönnt, es gibt irgendwie wenige Dinge, die mir aus den diversen Urlauben so schön im Gedächtnis geblieben sind, wie einfach mal morgens sich so ein Frühstück auf dem Zimmer zu gönnen und auf dem Hotelbett zu frühstücken und alles voll zu krümeln, weil ich muss es ja nicht wegmachen. Und jetzt erzähle ich vielleicht nicht die Geschichte, wo ich abends mal in einem Hotelbett, wo ich nicht gefrühstückt habe, am ersten Tag Krümel vom Vorgast gefunden habe. Details. Ich besuche dich dann im spanischen Knast, ne? Nachdem du irgendwie in den Flughafen von San Sebastian eingestiegen bist, und nimm ordentlich Pincho Botte mit, ne? Wenn du da irgendwie reingehst, dass du die auch irgendwie ein bisschen schmieren kannst da, weil sonst, weiß ja, Flüge und so, schwierig. Weißt du, solange du nicht von Vitoria Gasteiz zurückfliegen musst, wie damals auf unserer legendären Tour, ist alles in Ordnung. Ich bin mir sicher, du findest den Weg, weil du fliegst ja auch nicht. Insofern wird schon irgendwie gehen. Ja, über Spanien, habe ich noch Fragen? Nö, eigentlich nicht. Also wir hatten ja nur in der ersten Folge, hatte ich ja die Meta-Frage für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer aufgemacht, was diese Reise jetzt mit dir so insgesamt auf der Meta-Ebene gemacht hat, wie das so jetzt war. Wir haben jetzt viel von deinen einzelnen Stationen gehört und das war auch teilweise sehr negativ geprägt, bis auf so ein paar schöne Landschaften und sowas, die wir jetzt nicht näher besprechen wollen, weil dann werde ich wieder neidisch. Aber mich würde doch mal interessieren, ob du jetzt auf diese Art von Reise, ob du deine Entspannung gefunden hast, die du sonst auf den Reisen und im Urlaub so gefunden hast, oder ob da jetzt irgendwie durch die Art was anders war, durch die Anreise und so. Also im Grunde diese Metafragen, die ich ganz zu Beginn unseres Reisetagebuches hier so aufgemacht habe, ob da irgendetwas jetzt für dich anders war, auch so große erste Reise nach der Pandemie, Reisen ohne Flugzeug, all sowas. Ansonsten wünsche ich dir an dieser Stelle schon mal eine gute Rückfahrt und wir hören uns dann aus Frankreich. Vielleicht, ich habe da so eine Ahnung, wo es hingehen könnte.
Für euch geht es jetzt erstmal in eine kleine Wartezeit bis zur nächsten Folge Schöne Ecken. Die gibt's in 2 Wochen. Und bis dahin vergesst uns nicht. Schenkt uns eine kleine Bewertung oder werft uns auf schöne-ecken.de gerne was in den Hut für weitere Touren, wenn euch danach ist. Wir haben euch lieb. Bis dahin.
Und das hört ihr in der nächsten Folge von Schöne Ecken.
Hier sind überall, also eigentlich fast egal, wo man langläuft, alle paar Meter auf dem Fußweg so Rinnsale von einer Flüssigkeit nicht näher bestimmten Inhalts. Ich sag jetzt mal wasserartige Substanz.
Mein Fall ist es überhaupt nicht, weil eben nicht an jeder Ecke pfeifende junge Menschen auf bunten Fahrrädern durch bonbonfarbene Straßenfahrer.
So ein bisschen wie ein geschmolzenes Haufen, wie ein geschmolzener Haufen Stahl und weiß ich nicht, Quecksilber.